ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen. Wie? Sie haben keinen Adventskalender? Nicht mal sich selber einen gekauft? Nicht mal einen mit Bildern? Das ist doch blöd. Was machen wir denn jetzt? Sie müssten vielleicht mal drüben ins Radio 1 Programm reinhören. Also so ganz Oldschool Radio. Da verlosen wir in unserem Radio 1 Adventskalender in den nächsten 24 Tagen 24 Tickets für 2024. Das passt doch herrlich zusammen. Sie spielen da gerne mit, morgen wieder im schönen Morgen und dann die ganzen nächsten Tage bis Weihnachten ist. Aber eben nicht hier im Podcast, sondern nur auf Radio 1. Hier in Wach und Wichtig sprechen wir zumindest über Musik heute, über das neue Album von Peter Gabriel, nämlich, für das er ewig gebraucht hat, und auch über Politik, die immer öfter von Gerichten gemacht wird. Hajo Schumacher kommentiert das und wir haben Albrecht Brömme noch am Telefon. Der ist Berlins neuer Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten und hat einiges vor in der Hauptstadt. Los geht's mit dem Rundum-Überblick über diesen schneeweißen 1. Dezember.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Freitag, der 1. Dezember 2023. Wir machen das erste Türchen am Adventskalender auf und Geburtstag hat unter anderem Schauspielerin und Model Zoe Kravitz. Die wird 35 heute. Schriftstellerin Candace Bushnell, die Erfinderin von Carrie Bradshaw und Sex and the City, feiert ihren 65. Und heute vor 30 Jahren, am 1. Dezember 1993, ist dieser Fernsehsender hier in Köln an den Start gegangen.
Mein Name ist Heike.
Ich bin der Nils und ich bin der einzige und wahre Mola.
Kurz, wir sind Viva und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay?
Naja, vor 5 Jahren wurde der Sendebetrieb dann eingestellt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Mit dem neuen Monat ändert sich heute auch einiges in unserem Alltag. Im Dezember wird zum Beispiel das Bürgergeld erhöht um 12,2%. Außerdem läuft in diesem Monat die Energiepreisbremse aus und Ihre Hausverwaltung muss die Nebenkostenabrechnung 2022 rumschicken, sonst besteht keine Nachzahlungspflicht mehr. Und noch eine digitale Neuerung. Google löscht ab heute inaktive Konten, also solche, die kostenlos sind und seit mehr als 48 Monaten nicht mehr genutzt werden.
Auf großer Reise.
Olaf Scholz ist heute bei der UN-Klimakonferenz in Dubai. Der Bundeskanzler ist Teil des Gipfeltreffens mit vielen Staats- und Regierungschefs der 200 teilnehmenden Länder. Schon gestern hat Deutschland ja zum Auftakt der Konferenz 100 Millionen Dollar für den Ausgleich von Klimaschäden zugesagt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate geben 100 Millionen, Großbritannien 60 und die USA 17,5 Millionen Dollar.
Was fehlt?
Eine neue Wolfspolitik. In Münster treffen sich gerade die Umweltministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Heute Mittag wollen sie bekannt geben, ob sie, wie geplant, gezielte Abschüsse einzelner Problemwölfe erleichtern werden. Hintergrund sind immer mehr Schafsrisse.
Sportlich, sportlich.
Die nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster startet heute im norwegischen Lillehammer in die neue Saison. Die 17-jährige Vize-Weltmeisterin muss eigentlich gerade fürs Abi lernen, aber heute stehen erstmal die ersten Weltcup-Wettbewerbe über 5 Kilometer an. Armbruster geht als Mitfavoritin an den Start. Sie können alles ab 12 Uhr im Sportschau-Live-Ticker verfolgen.
In den Läden.
Plattenfreitag. In den analogen und digitalen Plattenläden stehen ab heute die neuen Alben von Peter Gabriel, Jonathan Rado, Kuokon und Trevor Horn. Die wichtigsten Neuerscheinungen bespricht Kollege Andreas Müller mit seinen Gästen ab 21 Uhr im Soundcheck auf radio1.de.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute ist Welt-AIDS-Tag. Die Krankheit ist spätestens seit der Corona-Pandemie aus dem Fokus verschwunden, aber wie Fachleute betonen, noch nicht überwunden. Weltweit leben rund 39 Millionen Menschen mit HIV. In einigen Regionen Europas gibt es sogar wieder mehr Infektionen. Verbessert hat sich die Situation dagegen in Afrika.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Gerichte kassieren immer wieder wichtige Entscheidungen der Politik. Prominentestes Beispiel aktuell das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Ampelkoalition ein Milliardenhaushaltsloch beschert hat. Gestern kam ein weiteres weitreichendes Urteil dazu. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verpflichtet nämlich die Bundesregierung zu Sofortmaßnahmen beim Klimaschutz. Umweltorganisationen hatten geklagt und das heißt jetzt, die Regierung muss ein Sofortprogramm für Verkehr und Gebäude vorlegen, das Treibhausgase reduziert. Also schon wieder ein Gerichtsurteil, das die Politik vor ein Problem stellt.
Eins ist klar. Der Freitagskommentar mit Hajo Schumacher.
Alles okay bei dir? Chef Kolumbus der Funke Mediengruppe, guten Morgen. Du
atmest so laut gerade, dass wir uns fast erschrecken.
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet.
Ah, okay, daran liegt's.
Du schaffst es. 3 Minuten jetzt. Gehen wir bald nicht mehr wählen, sondern klagen uns ein?
Ja und nein. Ich will euch ja nicht mit Belanglosigkeiten aus meinem Leben behelligen, aber heute muss das mal sein. Am Dienstag, also in diesem Dienstag, lief ja im RBB-Fernsehen Thaddäus und die Beobachter. Halleluja, es geht im nächsten Jahr weiter. Und da habe ich mir erlaubt zu sagen, dass dieses Urteil, also das Haushaltsurteil, womöglich ein politisches sei. Was dann losging, war ein Empörungssturm, was mir denn einfiele und ich sei Auftragsschreiber der Regierung, hätte keine Ahnung, bla bla bla. Also wir leben nicht nur in einem Land von 80 Millionen Virologen und Ukraine-Kennern, sondern wir leben jetzt auch in einem Land der Staatsrechtler. Ich bin mal gespannt, was dieselben Leute sagen, wenn in Karlsruhe es eines Tages mal um ein AfD-Verbot geht. Aber das nur am Rande. Also jetzt nochmal in aller Ruhe. Das Bundesverfassungsgericht ist ein politisches Gericht, denn der Job der Rotroben ist kein binäres Entscheiden, ja, nein, richtig, falsch, sondern das Interpretieren und Abwägen. Wie ist das gemeint? Nehmen wir nun mal Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, klingt gut, klingt richtig, aber was genau bedeutet das in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel Migration? Was ist da die Menschenwürde? Oder nehmen wir das Abtreibungsurteil, das könnte man auch übergriffig nennen. Nur mal am Rande, es gab sogar Stimmen im Kanzleramt, die überlegt haben, vielleicht einen Befangenheitsantrag gegen die Richter in Karlsruhe zu stellen, weil Peter Müller von der CDU, der hat ja 3 Wochen vor dem Urteil schon eine ziemlich parteiische Rede auf seinem CDU-Parteitag gehalten, aber haben sie nicht gemacht. Nur damit das klar ist, das ist also hier auch alles kein CDU-Ding, das hätte bei anderen auch passieren können. Was mir wichtig ist, diese Karlsruher Sprüche sind eben nicht sakrosankt, sondern werden von Menschen, meist Männern, mit ihrer jeweiligen Agenda gesprochen. Also es gibt genügend Urteile, die irgendwie politisch waren. KPD-Verbot, Aufrechterhaltung strafrechtlicher Sanktionen bei Cannabis. Konsum, Strafbarkeit des Containers. Also das hätte man auch andersrum entscheiden können und das ist das, was ich mit Spielraum meine. So, und jetzt zur Machtfrage. Bundesverfassungsgericht und Bundestag sind gleichberechtigte demokratische Institutionen, auch wenn das Gericht die Befugnisse hat, die Beschlüsse des Bundestags zu prüfen und dann gegebenenfalls als verfassungswidrig zu beurteilen. Zugleich aber ist das Parlament, und jetzt wird es spannend, die legitimierteste aller Institutionen, denn die Abgeordneten sind direkt gewählt vom Souverän, von uns, dem Volk. Und die Richter sind ernannt. Also genau dieses Ringen um Balance macht das Grundgesetz ja so zauberhaft. Und dann gibt es noch diesen Einsatz, den die Abgeordneten sehr gern vor sich hertragen. Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Heißt also, jeder Eurocent, den so eine Regierung ausgeben will, kann vom Bundestag gestoppt werden. Das ist Macht. So, und man kann sich natürlich mal fragen, warum Karlsruhe so mitten in den Haushaltsverhandlungen da so massiv reingrätscht. Man hätte dieses Urteil auch anders formulieren können, zum Beispiel: Was ihr da an Kohle verschoben habt, das war nicht in Ordnung. Wir missbilligen das. Wir sehen aber auch, dass die Lage gerade mal ziemlich komplex ist. Deswegen fordern wir die Regierenden auf, den nächsten Haushalt, also 2025, ordnungsgemäß aufzustellen. So kann man das auch machen. Das liegt in diesem Ermessensspielraum, von dem ich rede. Das wäre auch eine klare Klatsche für die Ampel gewesen, aber ohne in die Tagespolitik reinzuregieren. So, kurzum. Nichts gegen Respekt vorm höchsten Gericht, aber so blinde Ergebenheit ist in einer Demokratie immer fehl am Platz. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das Recht, von uns kritisiert zu werden.
Der Freitagskommentar von Hajo Schumacher. Dankeschön und gute Besserung.
Ach, gerne.
Ankommen und nur kurz bleiben und dann weiter in eine feste Unterkunft. So war das mit dem Ankunftszentrum für Geflüchtete auf dem ehemaligen Flughafen Tegel nämlich eigentlich gedacht. Aber die Notunterkunft ist jetzt tatsächlich zur Dauerlösung geworden. Mittlerweile leben dort mehr als 5000 Menschen auf engstem Raum. In dieser Woche gab es immer wieder Schlägereien.
Langfristig helfen nur angemessene Unterkünfte statt Massenunterbringung, sagt Cleo Tümmler, die Leiterin des Ankunftszentrums vom Deutschen Kreuz, hier gestern auf Radio 1. Und Tümmler hat einen Wunsch an Berlins neuen Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, an Albrecht Brömme.
Dass er es schaffen kann oder sollte, die Bezirke zu bewegen, Flächen freizugeben, damit eben diese Art der Unterkünfte entstehen können und wir diese Menschen in eine andere Form der Unterbringung bringen können.
Wie er diesen Wunsch erfüllen kann, fragen wir Berlins ehemaligen Landesbrandmeister und Präsidenten des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme, jetzt persönlich. Guten Morgen.
Guten Morgen, den Wunsch verstehe ich gut.
Guten Morgen.
Da können wir gleich nochmal im Detail drauf kommen. Sie haben während der Pandemie das Notkrankenhaus auf dem Messegelände organisiert, dann die Impfzentren koordiniert und dann auch noch die Notunterkünfte für Geflüchtete. Mit Ihren 70 Jahren könnten Sie ja eigentlich auch reisen oder den Keller aufräumen. Warum haben Sie diese Aufgabe Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten vom Senat angenommen?
Weil ich erstens mal ein zuversichtlicher Mensch bin, der weiß und hofft und damit rechnet. Also es ist so ein bisschen unsicher, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn man mit den richtigen Leuten richtig spricht, dass man dann vieles erreichen kann, was sonst nicht möglich wäre.
Am Dienstag haben Sie Ihre neue Aufgabe angetreten. Klar, dass Sie da wahrscheinlich noch nicht sehr viel Konkretes anleihen konnten in den letzten Tagen. Aber welche ersten Ideen sind Ihnen denn schon gekommen? Was haben Sie denn vor?
Ja, ich muss erstmal einen Überblick verschaffen, wo gibt es freie Flächen in Berlin, egal wem die gehören, wofür die geplant sind. Da muss man gucken, wofür sind freie Flächen vorgesehen. Und wenn ich höre, da ist ein Schulneubau vorgesehen, dann ist das natürlich erstmal ein Tabu. Wenn ich dann frage, wann soll der denn kommen, dann ist das manchmal noch ein mit vielen Fragenzeichen versehener Punkt. Und dann sage ich mir, dann könnte man doch vorübergehend eine andere Nutzung machen. Und wichtig ist, dass wenn man sagt, wir machen eine vorübergehend andere Nutzung, dann muss das auch so sein. Dann kann man nicht sagen, na ja, jetzt sind ja da Flüchtlinge, dann geht das eben nicht mehr. Es kommt auch nicht in Frage, dass wir Turnhallen wieder belegen, wie das 2015, 2016 der Fall war, weil dann wieder andere Probleme auftreten. Also wir müssen schon entweder freie Gebäude versuchen umzunutzen oder freie Flächen finden, die man dafür auch nutzen kann. Die Gespräche mit den Bezirksbürgermeistern gehen noch heute los.
Ah, heute schon. Ich wollte gerade fragen, Sie haben nämlich angekündigt, mit dem Rat der Bezirksbürgermeister zu sprechen. Was erhoffen Sie sich von dem genau?
Die Bezirksbürgermeister sind die wichtigen Dreh- und Angelpunkte, denn im Land Berlin gehört ja im Prinzip keine Fläche, dem Bund auch nicht, sondern es gehört den Kommunen, den Kreisen. Und die verfügen darüber, die haben natürlich auch Pläne, die kennen sie übrigens auch am besten. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann nicht auf verschlossene Touren überall vor verschlossenen Türen stehen, sondern dass wir einige Türen entweder offen vorfinden oder öffnen können.
Viele Menschen in Berlin brauchen ja eine Wohnung, also nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel. Wir haben gestern mit der Kältehilfe gesprochen, deren Notunterkünfte sind fast voll. Auch die sucht händeringend nach geeigneten Immobilien, findet keine. Wie können Sie verhindern, dass da verschiedene Gruppen von Bedürftigen gegeneinander ausgespielt werden?
Wir müssen das ganze Thema ganzheitlich sehen und da fange ich mal vorne an. Ich hoffe natürlich sehr und ich setze mich auch dafür ein, dass wir mit den Rückweisungen an Grenzen langsam vorankommen, dass einige Flüchtlinge gar nicht erstmal hier ankommen, die hier nichts zu suchen haben. Zweitens ist Tegel ja auch als Drehkreuz gedacht. Das funktioniert im Moment auch nicht so richtig, weil die Länder die rote Fahne gehisst haben. Also es muss verschiedene Prozesse in Gang kommen, damit es nicht immer heißt, ja, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Es gibt noch viele andere Menschen, die haben auch ihre Sorgen. Auch Studentinnen und Studenten haben ihre Sorgen. Das müssen wir ein bisschen insgesamt im Blick halten und nicht nur dampfmühlenartig mit einer Geschichte die anderen verdrängen. Das führt nur zu Unfrieden.
Flüchtlinge, die hier nichts zu suchen haben, damit meinen Sie Menschen, die hier zum Beispiel kein Asyl bekommen können?
Ja, zum Beispiel. Da sind verschiedene Systeme im Gespräch. Ich kenne das auch, weil ich auch zur Bundesebene gut vernetzt bin. Und die müssen mal langsam greifen. Das Thema Zurückweisung von Flüchtlingen, die erstmal hier schon 2-3 Jahre sind, ist ein sehr müßiges und sehr schwieriges Unterfangen.
Berlins Krisenmanager Albrecht Brömme ist der neue Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten. Er versucht, langfristige Unterkünfte für Geflüchtete zu finden. Danke Ihnen.
Bitte sehr.
Peter Gabriel ist mit seinen 73 Jahren einer der letzten verbliebenen Rock-Superstars der 70er und 80er Jahre, also als Solokünstler ohne Genesis, mit Hits wie diesen hier. Oh. Heute erscheint sein neues Studioalbum. Die großen Hits kennen wir alle. Und das neue Studioalbum ist das erste seit sage und schreibe 21 Jahren.
Es heißt I.O. und unser Kollege Thorsten Groß hat es schon durchgehört. Guten Morgen, Thorsten.
Guten Morgen, ich grüße euch.
Also für den Albumtitel kann er nicht so lange gebraucht haben. Der ist ja sehr, sehr kurz. Wofür steht denn dieses etwas kryptische I-O, also I und O?
Ja, also es steht für Input, Output, was ich mal frei übersetzen möchte mit wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Es geht, das deutet der Titel so ein bisschen an, um Geburt und Tod, die Zeit, die vergangen ist. Also um die alte Frage, was der ganze Quatsch hier überhaupt soll. Und da Gabriel bisweilen zur Esoterik ja auch so ein bisschen neigt, steht I.O. außerdem für einen Mond des Jupiters. Aber hey, der Typ hatte echt eine Menge Zeit, über solche Dinge nachzudenken.
Ja, 21 Jahre. Hat er denn die ganze Zeit wirklich an diesem neuen Album gearbeitet? Das kann doch nicht sein.
Oh, das wäre irre, glaube ich. Nee, aber Zeit ist für Peter Gabriel schon lange wirklich ein relativer Faktor. In 46 Jahren Solokarriere, das muss man sich mal vorstellen, sind gerade mal 7 Studioalben mit 9 Songs erschienen und davon 4 in den ersten 5 Jahren nach Genesis. Gabriel ist ein Perfektionist, wirklich an der Grenze zur Besessenheit. So lang wie jetzt hat aber selbst er noch nie gebraucht. Die ersten Skizzen für I.O. sind 1995 schon entstanden. Dann hat er in insgesamt 7 Studios periodisch immer wieder daran gearbeitet, hat den Interview auch schon drüber gesprochen, die Arbeit aber dann wieder unterbrochen, immer wieder, um sich anderen Projekten zu widmen. Es erschien ein Coveralbum zwischendurch, es gab Orchester, Neubearbeitungen eigener älterer Songs, alle möglichen Dinge, die Künstler ja eigentlich immer dann machen, wenn ihnen absolut gar nichts mehr einfällt. Einige Jahre, das muss man aber dazu sagen, hat er sich auch um seine zwischenzeitlich schwer erkrankte Frau gekümmert.
Ist ihm denn für I.O. noch was Originelles eingefallen? Was meinst du?
Ich finde schon. Auch wenn hier immer wieder Vergleiche zu anderen großen Geisteralben der Popgeschichte gezogen wurden. Smile von den Beach Boys, natürlich China's Democracy von Guns N' Roses. Klingt das Album nicht so überfrachtet, wie man angesichts der Vorgeschichte vielleicht hätte vermuten können, finde ich. Es hat eine gewaltige Produktion. Peter Gabriels Stimme klingt wunderbar. Nahezu alterslos. Die Songs haben ganz dichte Texturen. Man hört die Jahre in positiver Form, die viele Arbeit, die reingeflossen ist, und bewegen sich stilistisch ja in dem poppigen Art-Rock-Terrain. Wir haben es eben schon gehört, ne, dass Gabriel mit So und Us in den 80ern und frühen 90er Jahren abgesteckt hat. Ich finde es ein richtig schönes Album.
Wir haben nachgezählt, 12 Singles sind vorab erschienen, also 12 Songs sind auf dem Album. Das heißt, wir kennen eigentlich alle Songs schon.
Ja, so ist es tatsächlich. Das Album ist so ein bisschen auch ein Nachklapp für Sammler und Komplettisten. Seit Januar 2023, du hast es gesagt, ist wirklich monatlich jeweils zum Vollmond ein Song erschienen. Ja, mit eigenen Artworks jedes Mal von berühmten Künstlern wie IYY, Nick Cave auch, nicht der Sänger. Und selbst die komplette Tour, das ist sehr ungewöhnlich zum Album, hat auch schon stattgefunden. In der Berliner Waldbühne hat er ja zum Beispiel auch schon gespielt.
Ja, aber wie gut funktioniert I.O. denn jetzt überhaupt über diesen reinen Sammlerwert hinaus? Kann man sich das durchweg durchhören?
Also ich finde schon ziemlich gut. Die 12 Songs fügen sich hier auf dem Album wirklich kongenial zusammen und gehen auf in Peter Gabriels große Erzählung über die Abhängigkeit des Menschen von der Natur in seinem Umfeld. Wenn er hier über Rechtspopulismus, religiösen Fanatismus, die Auswirkungen sozialer Medien auf aktuelle Umweltzerstörung oder den Tod seiner Mutter singt, fügt sich das zu so einem großen Ganzen immer irgendwie, zu so einer großen Erzählung. Wenn man will, kann man übrigens wirklich jedes Jahr, jedes der über 21 Jahre in diesen Songs hören, in den vielen Spuren und Instrumenten. Es gibt insgesamt 3 unterschiedliche Abmischungen. Das finde ich aber, ja, verzichtbar. Also ich kann die kaum voneinander unterscheiden.
Die größten Erfolge von Peter Gabriel liegen ja lange zurück. Denkst du, mit I.O. kann er auch kommerziell nochmal an seine großen Hits anknüpfen? Ich meine, bei uns laufen ja auch regelmäßig zum Beispiel Olive Tree oder I.O., also der Song, die Single heißt auch genauso wie das Album.
Ja, absolut. Ich meine, da hört man dann auch, dass die Songs wirklich nahtlos an diese alten Hits anschließen. Man könnte vielleicht die Alben So Us Up und jetzt I.O. als Tetralogie fast beschreiben, die dann aber insgesamt über 37 Jahre geht. Bis zu jedem Moment in der Ballade Playing Up in Time, in der ein älterer Peter Gabriel noch einmal einen Hügel hochgeht, der aber nicht Salisbury Hill heißt. Also es ist wirklich beachtenswert, wie das alles zusammenfließt. Ich meine, er hat es ja nicht nur an unterschiedlichen Orten, sondern auch in völlig unterschiedlichen Lebensphasen gemacht. Aber es wird ein Album draus. Es ist jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich eine andere Zeit. Aber Gabriel-Fans, und davon gibt es ziemlich viele, wird dieses Album glücklich machen.
Nach 21 Jahren erscheint heute I.O., das neue Studioalbum von Peter Gabriel. Darüber haben wir mit unserem Kollegen, dem Soundcheck-Moderator Thorsten Groß, gesprochen. Vielen, vielen Dank, Thorsten.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Gareth Thomas, Rugbyspieler. Der Weg der Aufklärung und der Überwindung der Stigmatisierung von HIV wird ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen.
Ende der Denkpause.
Ja, heute ist Welt-AIDS-Tag. Wenn Sie noch eine rote Schleife haben, stecken Sie sich die gerne an. Und jetzt schönen Freitag und schönes Wochenende. Tschüss.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.